Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Warum heißt dieser Podcast eigentlich Futurum Exactum? Was hat Kunst mit Schnittlauch zu tun? Und ist die Wiener Wurstigkeit vielleicht die Königsklasse der Toleranz?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Herzlich willkommen bei Futurum Exactum. Herzlich willkommen bei dieser letzten Etappe auf unserer gemeinsamen Reise in die Normalität von morgen. 13 Folgen lang haben wir uns jetzt mit Normalität beschäftigt, mit Normen, mit dem neuen Normal. In dieser Folge möchte ich zurückblicken auf dieses Nachdenkabenteuer, zu einer Quintessenz kommen, einen gedanklichen Schlussakkord setzen. Da die Kunst des Nachdenkens bekanntlich im Zwiegespräch besser funktioniert als alleine, habe ich mir für dieses gedankliche Resümee einen Gesprächspartner eingeladen, den Journalisten und Essayisten Thomas Seifert. Im Gespräch mit ihm wechsle ich die Seiten und beantworte seine Fragen zur Normalität. Wir sind für diesen finalen Gedankenaustausch zu dieser ersten Staffel von Futurum Exactum live mit Gästen im Clubhaus Kunst und Schnittlauch in der Währinger Straße im 18. Wiener Bezirk. Vielen Dank an dieser Stelle an Alexander Giese und Christoph Habres, die hier im Clubhaus aktuelle Ausstellungen von ausstrebenden KünstlerInnen präsentieren. Details dazu findet ihr in den Shownotes. Die beiden Kunstkenner hosten auch selbst einen Podcast. Kunst und Schnittlauch ist dabei Name und Programm. Jeden Freitag sprechen sie über Kunst und servieren dazu Cocktails und Schnittlauchbrot. Ich freue mich sehr, dass mein Gegenüber Thomas Seifert ist. Er ist Journalist, Essayist und Reporter. Ihn interessieren die großen Zusammenhänge des Weltgeschehens. Er ist auch ein Reisender, begibt sich immer an Orte, die nicht nur unangenehm sind, sondern auch gefährlich, war auch in vielen Kriegsgebieten dieser Welt. Er hat in vielen Zeitungs- und Magazinredaktionen in Österreich gearbeitet und ist aktuell Chefredakteur des Magazins European Voices. Thomas, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir drehen jetzt den Spieß um, lieber Thomas, und ich darf dir erzählen, was ich in dieser ersten Staffel alles erfahren habe, was für Wege ich da gegangen bin, wen ich alle getroffen habe und was ich über die Normalität von morgen herausgefunden habe. Du fragst und ich darf dir antworten und ich bin neugierig, was du gerne wissen möchtest über die Normalität von morgen.
Na, dann starten wir doch. Und ich habe mich an den Beginn der Reise begeben, deiner Nachdenkreise. Und da hast du mit Bard und Bing gesprochen. Immer gedacht, das tue ich jetzt auch, das macht Spaß. Und ich habe mir Claude angelacht, ein Sprachmodell von Anthropics, auch einer dieser Player hier aus San Francisco, die hier ihr Unwesen treiben mit Artificial Intelligence, und habe gefragt, okay, das ist die Judith Belfi, hier ist ihr CV, hier sind die Shownotes, die habe ich dankenswerterweise erhalten. Und jetzt erzähl mir mal, Claude, was würdest du denn fragen? Gib mir ein paar Fragen. Wir sind gar nicht so schlecht. Und drum fange ich auch ich hier nochmal an, ein bisschen als Reminiszenz der Folge 1. Was war Ihre Hauptmotivation oder Inspiration hinter der Entwicklung dieser Podcast-Serie über Normalität? Will Claude von Judith Belfki wissen.
Ich würde sagen, es waren zwei Punkte. Auf der einen Seite natürlich die vielen Krisen, angefangen von der Covid-Pandemie, in der Normalität ein Thema geworden ist. Plötzlich war klar, Normalität ist etwas, was wir nicht mehr haben. Und es stand auch etwas im Raum, was ein neues Normal ist. Und es hat mich einfach gereizt, mich damit zu beschäftigen, was da davon jetzt übergeblieben ist. Ob Normalität jetzt bedeutet, dass es keine mehr gibt, dass wir in dieser Polykrisenzeit einfach mit dermaßen vielen Umbrüchen konfrontiert sind, dass es Normalität nicht mehr gibt, ob die jetzt abgeschafft ist und ob das dann nicht auch wieder Normalität ist, wenn es keine Normalität gibt. Das ist ein bisschen jetzt weitergedacht. Und der zweite Aspekt war, dass in der Politik dieser Begriff, die Politik für die normalen Leute zu machen, unsere Leute, die einfachen Leute, dass dieses Normale auch politisch so Thema geworden ist in einer Debatte, die immer noch nicht zu Ende ist und die halt ein bisschen andere Namen und Facetten bekommt, wie jetzt diese Leitkulturfrage, die ist ja auch nur ein Selbstverständnis, ein Normalitätskonzept. Es waren einfach relativ viele Triggerpunkte, die mich dazu gebracht haben.
Und meine zweite Frage ist eine, die wahrscheinlich keine Artificial Intelligence so stellen würde, sondern ein Mensch. Wie normal ist eigentlich Judith Belfke?
Ich würde sagen, im Rahmen dessen, was ich über Normalität herausgefunden habe, bin ich absolut im Normalbereich. Mit allem, was dazugehört. Denn das Spannende an der Normalität ist ja nicht, dass man sich an Normen hält und dann normal ist, sondern zur Normalität gehört immer schon dazu, dass es zwar Normen gibt, die man kennt, die auch ich kenne, aber dass dann jeder Einzelne und jede Einzelne einen Weg findet, diese Normen zu leben. Und normal ist es eben nicht, sich an Normen zu halten, eins zu eins. Normal ist es, diese Normen zu umkreisen und einen persönlichen Abstand zu finden, in dem man diese Norm immer wieder verlassen kann. Wer immer nur der Norm entspricht, habe ich von Reinhard Haller, von dem Psychiater, gelernt, verliert seine Lebendigkeit. Der sozusagen traut sich nicht, sich selbst auszudrücken, die eigenen Ideen zu leben. Nur immer in der Norm zu bleiben, bedeutet die absolute Erstarrung. Und so gesehen, ich weiß, ich halte mich nicht immer an alle Normen und es ist ganz normal. Also ich würde sagen, ich befinde mich in den meisten Bereichen in einem relativ guten Amplitude zum Normalgeschehen, würde ich sagen.
Und etwas, was auch die KI nicht gefragt hat, aber was mich interessiert, warum heißt das eigentlich Futurum Exactum?
Auch da vielen Dank für die Frage. Das will ich schon ganz lange aufklären, auch in diesem Podcast, und sehr schön, es jetzt zu tun. Auch da wieder mehrere Triggerpunkte. Auf der einen Seite mag ich dieses Konzept des Futurum Exactum. Es ist die lateinische Bezeichnung für Futur 2 und es ist die Idee von dem, was gewesen sein wird. Und ich finde es schön, dass der Mensch dazu in der Lage ist, sich in die ferne Zukunft zu begeben und auf die nicht ganz so ferne Zukunft zurückzuschauen und kann sagen, am Ende dieser Staffel werde ich sehr zufrieden gewesen sein mit dem, was passiert ist, zum Beispiel. Und diese Form von Abstraktion, zu der der Mensch fähig ist, finde ich sehr schön. Das zweite ist, dass Futurum Exactum eine Art von Paradoxon ist. Die Zukunft kann nie exakt sein, weil Zukunft dadurch bestimmt ist, dass sie eben nicht exakt ist, dass wir nicht wissen, was darin passiert. Und das dritte ist, dass im Italienischen heißt Futurum Exactum Futuro Perfetto, also die perfekte, die ideale Zukunft. Und ich fand das als Leitlinie oder als Grundstimmung für dieses Projekt sehr schön zu sagen, wir wollen gemeinsam überlegen, wie Zukunft im Idealfall ausschauen könnte, wie wir uns Zukunft zurückerobern können als ein sehr positives Konzept.
Und im Rahmen des Podcasts ist ja auch spannend, dass es einerseits geht es um die Normen, das ist ein Durchschnitt, alles das. Es geht aber auch um die Devianz, um das Abweichen von der Norm und den Ausbruch aus den Normen. Und da würde mich interessieren, wie ist da dein Verhältnis und was hast du da gelernt, dass ja die Normalität ja nur dann normal sein kann, wenn sozusagen so eine gaußsche Normalverteilung gibt, dort wo eben die meisten sich finden. Und spannend ist es auch an den Rändern, dort wo es nicht normal ist, wo Menschen anders sind. Was hast du da gelernt?
Ich meine, das Normalitätskonzept, das da im Raum steht, ist eines, das sich über Mittelwerte und über Statistiken berechnen lässt. Diese Mittelwerte sagen viel aus, aber doch irgendwie relativ wenig, weil
der oder die Durchschnittsperson in Österreich lässt sich nicht abbilden, weil diese Mittelwerte einander widersprechen. Ein Beispiel, das die Statistik Austria nennt, ist, es hat jede Frau durchschnittlich 1,48 Kinder zum Beispiel und ist, glaube ich, 42,5 Jahre alt. Aber eine Frau, die 42,5 Jahre alt ist, hat mehr als 1,48 Kinder, weil sie in dem Alter die Familienplanung abgeschlossen hat. Also diese statistischen Werte widersprechen sich. Die Statistik macht aber trotzdem etwas mit uns. Es macht etwas mit uns, wenn wir nicht dieser errechneten Norm entsprechen, obwohl wir das wahrscheinlich gar nicht wollen. Aber wir vergleichen automatisch. Wenn wir lesen, durchschnittlich verdient jemand so und so viel, durchschnittlich hat jemand so und so viel Wohnungsfläche, durchschnittlich wiegt jemand so und so viel, dann macht das etwas mit uns. Wir setzen uns automatisch zu diesen Zahlen in Relation und entwickeln auch eine Emotion, weil wir fühlen uns dann privilegiert oder benachteiligt oder in irgendeiner Weise, es macht was mit uns. Es sind nicht einfach nur Zahlen. Ich glaube nicht, dass jemand das Ziel hätte, immer diesem Mittelwert zu entsprechen. Da sind wir wieder bei, es ist normal, nicht normal sein zu wollen, also nicht der Norm zu entsprechen. Das Abweichen gehört immer dazu. Aber es macht etwas mit uns.
Und wie groß ist das Problem, dem Ideal entsprechen zu wollen, das ja keineswegs normal ist? Und du bringst ja das im Podcast. Einerseits lernen wir, dass die Zahnstellung eigentlich von den alten Griechen kommt, von Statuen und überhaupt nicht sozusagen natürlich in dem Sinne ist, oder dass zum Beispiel die Konfektionsgrößen viel kleiner sind, als sie tatsächlich sind, damit man eben diesem Ideal entspricht und eigentlich viel schlanker wirkt, womit natürlich die ganze Sache völlig sinnlos wird, nämlich die Konfektionsgröße. Wie geht man damit um, dass das normal zum Ideal wird? Für viele erst recht in einer Zeit, wo Instagram für viele dann dieses Cinemascope-Leben hier in aller Buntheit, jeder glaubt, das ist normal, dass man in Ibiza ist und dass man den besten Wein trinkt und die beste Zeit seines Lebens dauernd hat. Und das stresst uns doch, dieses Leben im Ideal anstatt im Normal.
Das stresst uns auf jeden Fall. Also gerade das Beispiel, das du genannt hast mit diesem Vanity Sizing, dass in Konfektionsgrößen kleinere Nummern reingeschrieben werden. Ich glaube, es ist vor allem bei Damenmode der Fall. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht gehört, dass es bei Herrenmode auch der Fall wäre. Ich bin selber erschrocken darüber, dass ich mir auch eingestehen musste, es macht etwas mit uns oder es macht auch etwas mit mir, ob ich ein Kleid kaufe, in dem jetzt 38 oder 44 drinnen steht. Also ich finde das zwar keine sehr sympathische Eigenschaft, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es macht etwas mit uns. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt, wo das, was wir als normal, als durchschnittlich errechnen oder auch idealisieren, dann zu einer Vorgabe, zu einer Norm wird, an der wir uns glauben, orientieren zu müssen. Das steht eigentlich in einem großen Widerspruch zu der Erfahrung, die ich auch gemacht habe im Laufe des Podcasts, dass eigentlich jede und jeder Einzelne eine eigene Vorstellung von Normalität hat und es nie zwei deckungsgleiche Bilder davon gibt. Das finde ich eigentlich einen Widerspruch, dass wir uns eigentlich absetzen wollen von der Norm, dass wir anders sein wollen und dass es aber trotzdem vom Zeitgeist definierte Normen gibt, die zu so einem Ideal stilisiert werden. Und die sind sehr stark Moden unterworfen.
Was war eigentlich die Kernerkenntnis deiner Reise hier? Was würdest du sagen, was hast du mitgenommen aus diesen Recherchen, aus diesen Gesprächen mit den Expertinnen, wo du sagen würdest, ja, das habe ich jetzt gelernt?
Also ich bin mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass ich eigentlich ziemlich genau weiß, was Normalität ist und dass ich das jetzt ein bisschen aufdrösle und dann ist gut. Und ich bin immer wieder an einen Punkt gekommen, wo mir das unheimlich geworden ist. Und das war eigentlich das, was ich am meisten mitnehme, dass ich zum Beispiel im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen war und mich dort beschäftigt habe mit, wie lässt sich die Sekunde genau messen, wie lässt sich der Meter genau abbilden. Und dann so Geschichten aufgetaucht sind wie, da könnte eventuell eine negative Schaltsekunde auf uns zukommen, die wir irgendwie einführen müssen, weil die Erde sich jetzt langsamer irgendwie dreht und wir wissen aber nicht, wie unsere Systeme darauf reagieren. Und es waren so Brüchigkeiten, die ich besonders spannend gefunden habe, dass diese Normalität brüchiger ist, als ich mir das vorgestellt hatte. Und wie viel auch Konfliktpotenzial darin steckt, wenn Menschen zusammenkommen, die verschiedene Normalitätskonzepte haben.
Was war eigentlich die schwierigste Folge im Sinne von, wo du vielleicht am meisten verwirrt wurdest durch das, was du gehört hast, am meisten vielleicht auch herausgefordert wurdest?
herausgefordert, das sagen wir mal, was das am neuesten als Erfahrung war für mich. Ich habe schon viele Interviews geführt und Gespräche geführt und ich fand es sehr spannend, mit den beiden KI-Sprachmodellen Bard und Bing zu sprechen, weil ich mir vorgenommen hatte, auch dafür herauszufinden, was ist denn da eine Normalität, wie gehen wir im Journalismus mit diesen Sprachmodellen um. Und ich war auf der einen Seite sehr, sehr überrascht, wie umfassend, wie präzise und wie viele Facetten abdeckend diese Antworten waren, die da kamen. Das war eine Form von, es war wirklich eine gründliche Recherche. Und ich war dann aber nach der ersten Beunruhigung sehr erleichtert, dass es diesen Sprachmodellen noch nicht gelingt, für uns offensichtliche Widersprüche zu kodieren. Also dass die KI kann sagen, Normalität ist das Selbstverständnis einer Gesellschaft, das nicht mehr verhandelt werden muss. Und im nächsten Satz steht, Normalität ist etwas, was wir als Gesellschaft immer wieder neu ausverhandeln müssen, was nie gleich bleibt. Das ist für die KI kein Problem, diese beiden Sätze nebeneinander zu stellen, aber für uns als Menschen schafft das einen Widerspruch. Also es war sehr, sehr spannend und schwierig im Sinne von, ich musste mir eine Methode erarbeiten dafür, mit diesen beiden KI-Tools zu arbeiten im Journalismus. Aber es war lohnend. Ich habe ein bisschen meine Scheu verloren und auch dieses, es ist immer so, wenn man was kennenlernt, versteht man es besser und dann wird es irgendwie auch ein konkreteres Gegenüber.
Mich interessiert auch noch ein Punkt, und zwar das eine ist Normalität, das andere ist vielleicht, was man Konformitätszwang nennen könnte, dass Menschen einfach dieser Norm entsprechen wollen. Und gleichzeitig braucht aber eine Gesellschaft so etwas wie eine, ich sage es jetzt auf Wienerisch, eine Wurstigkeit, dass man einfach sagt, naja gut, lass sie doch. Na gut, ist zwar nicht meins, aber sollen sie. Wie denkst du darüber?
Das eine Thema, das da drin vorkommt, ist das Thema von Toleranz. Man könnte auch sagen, dass die Wiener Wurstigkeit eigentlich die Königsschule von Toleranz ist. Dass Toleranz eigentlich bedeutet, zu akzeptieren, dass jemand anderer eine andere Vorstellung von Normalität hat und zu sagen, es ist in Ordnung. Das geht natürlich nur so lange gut, wie deine Normalitätsvorstellung meine nicht beschneidet. Das ist bei allem so, es ist auch bei jeder Form von Freiheit so.
Aber ist es vielleicht, Verzeihung, der Unterschied zwischen Toleranz und gelebter Toleranz und dieser Wurstigkeit, der sagt, ich bin einfach zu faul sozusagen, um diesen Widerspruch zu artikulieren oder einfach, ja, mir ist es wurscht. Also das heißt, Toleranz würde für mich ein tieferes Toleranzverständnis bedeutet zu sagen, ja gut, ich akzeptiere das, ich finde das spannend, dass andere Menschen anders sind als ich und andere Lebensmodelle und Vorstellungen haben und die Wurstigkeit ist, naja, ist mir wurscht, sollen sie.
Das kann auch eine Normalität sein, dass es einem wurscht ist. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, was man dann für ein Normalitätskonzept hat, wenn einem alles egal ist. Ich glaube, dass es das nicht gibt. Die Modemacherin Susanne Bisowski hat erzählt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass es irgendeinen Menschen gibt, der quasi mit geschlossenen Augen die Kastentür öffnet und irgendwas rausnimmt. Diese Wurstigkeit ist zwar schön, wenn man die lebt, aber ich glaube nicht, dass man sich deswegen an gar keinen Normen hält. Denn Normen sind ja nicht nur strafrechtlich, das darf man nicht. Normen drücken wir auch aus, wenn wir uns kleiden, wenn wir sprechen. Es gibt ja ganz viele Bereiche im Leben, wo wir soziale Codes oder soziale Normen bedienen. Und auch wenn ich behaupte, dass es mir egal ist und diese Wurstigkeit lebe, ich bediene diese Codes trotzdem. Ich glaube, das ist ein bisschen kokett zu sagen, es ist mir egal, weil man macht es automatisch, ob man möchte oder nicht und ob man es bewusst macht oder nicht.
Hat sich dein Verständnis von Normalität jetzt abseits dieser von dir erwähnten naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise, dass die Dinge gar nicht so fix sind und festgezurrt sind, wie wir das glauben, verändert?
Es waren zwei zentrale Dinge, wenn es jetzt nicht um die Normalität von Dingen und um Zahlen geht. Wenn es um eine soziale Normalität oder soziale Normen geht, fand ich eine der spannendsten Erkenntnisse, dass Normalität eine Doppelköpfigkeit hat. Normalität ist etwas, das haben wir vor allem in der Pandemie gesehen, wonach wir uns sehnen. Wir wollen, dass alles normal ist, dass alles so ist, wie wir es gewohnt sind. Wir wollen, dass der Weltenlauf jetzt nicht groß abweicht von dem. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Orientierung, dass die Dinge heißen, wie sie heißen, dass sie ausschauen, wie sie ausschauen, dass sich die Sonne verhält, wie sie sich immer verhält, dass sich das Winter und Frühling aufeinander, das sind so ganz, ganz Basis-Normalitätskonzepte. Wir wollen, dass die gleich bleibt. Das gibt uns Orientierung. Und auf der anderen Seite halten wir das in der absoluten Norm auch nicht aus. Wir wollen Wir wollen ausbrechen, wir wollen uns unterscheiden, wir wollen einzigartig sein. Und das ist ein psychologisch ganz spannender Mechanismus von Normalität, dass es eben normal ist, einerseits diesen Schutzschirm oder diesen Schutzmantel von geborgener, auch gesellschaftlicher Normalität zu suchen und sich da auch ein bisschen hinein zu verstecken. Und auf der anderen Seite dieser Drang, da immer auszubrechen und es dort nie auszuhalten. Das fand ich eine der spannendsten Erkenntnisse über die soziale Normalität.
Was ich auch spannend fand und finde, ist, dass Normen höchst politisch sind. Das kommt auch im Podcast vor, natürlich die Frage, wie halten wir es mit sprachlichen Normen, Beispiel Gendern, und dann schrillen ja bei manchen gesellschaftlichen Gruppen schon die Alarmglocken, wenn das Wort Gendern auch nur fällt, und man kann dann noch ein Stück weitergehen und sagen, was ist eigentlich die Definition von Geschlecht? Ist es eigentlich so, dass Menschen selbst für sich entscheiden können sollen, welchem Geschlecht sie angehören, wie sie sich selbst definieren, oder ist es eine gesellschaftliche Norm? Und da gibt es, wie wir alle wissen, sehr harte gesellschaftliche Kämpfe auch um diese Themen. Wie hast du dich dem angenähert?
Das ist ein Thema, ich habe selber Germanistik studiert und habe mich mit dem Bereich der Soziolinguistik immer schon beschäftigt, mit dieser Schnittstelle von Sprache und Gesellschaft, und habe dazu ja Jürgen Spitzmüller, den Soziolinguisten, besucht und habe auch mit ihm über die Gender-Debatte gesprochen. Und ich dachte davor, es gibt halt die Leute, die gendern und die nicht gendern, und da quasi auf der einen Seite sind halt die wir verorten, da wird es politisch, die wir halt verorten in einem eher liberalen Umfeld, und die nicht gendern, sind dann die Konservativen, und ich dachte, so einfach ist es. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass auch Menschen, die immer das generische Maskulin verwenden, auch gendern, dass sozusagen man sich dieser Debatte nicht entziehen kann und dass es in dieser Debatte überhaupt keine neutrale Position gibt, weil egal wie ich mich verhalte, ich beziehe immer Position. Das Interessante daran ist, dass das, was für jede Form des Sprechens gilt, ob ich jetzt Dialekt spreche oder Hochdeutsch, ob ich schnell oder langsam, in was für formalen Kriterien, es ist immer eine Stellungnahme, es ist immer, ich gebe damit immer etwas über mich preis. Nicht bewusst. Wenn ich mir bei jedem Satz überlegen würde, was für Subtexte und andere Dinge ich noch vermittle oder was ich über mich selber aussage, würde ich wahrscheinlich schweigen den ganzen Tag, tue ich nicht. Das fand ich spannend, dass in jeder Äußerung, die wir tun, eine politische Dimension steckt, weil ich damit einfach Codes bediene, die andere Menschen lesen lassen und dann Rückschlüsse auf mich ziehen können.
Und ist es vielleicht auch so, dass in unserer Zeit die Identität auch für Menschen immer wichtiger wird? Das heißt zum Beispiel, wer bin ich denn? Und finde dann vielleicht auch eine sprachliche Schublade, in der ich gerne eingeordnet werden möchte. Oder zum Beispiel auch, ich denke jetzt an, auch das kommt ja vor, und ist sehr spannend, die Frage, die Dinge zu pathologisieren. Man ist jetzt heute nicht mehr einfach vielleicht ein wenig zerstreut wie früher, sondern man hat ADHS oder man hat, compulsive behavior, oder es ist jede Sache, die vielleicht, wo wir früher gesagt hätten, naja, man ist ein bisschen, weiß nicht, verwirrt oder zerstreut oder unkonzentriert oder was auch immer, oder ein wenig hat vielleicht einmal den Blues und heute ist man sofort depressiv oder so etwas. Ist nicht das auch vielleicht zum Teil problematisch, dass wir zu sehr vielleicht immer sofort wissen wollen, wer wir sind und wo wir gerade stehen im Leben?
Reinhard Haller hat das genannt, eine Pathologisierung unseres Alltags, hat er als eine Diagnose gestellt. Es ist zweischneidig. Ich habe auch mit einer Kinderpsychologin ja gesprochen, weil ich auch beobachte, dass viele Eltern das Bedürfnis haben, sozusagen ihr Kind zu einer Analyse zu bringen und zu sagen, hat mein Kind ADHS, gibt es da eine Aufmerksamkeitsstörung, was auch immer. Und ich habe sie auch gefragt, was steckt da dahinter? Schauen wir nur genauer, nehmen wir die Kinder einfach viel früher in ihrer Persönlichkeit wahr und helfen ihnen, dass Dinge, die sie in der Kindheit als Herausforderungen haben, dass sich die nicht festsetzen, sondern in der Kindheit gelöst werden können und dann nicht Dinge sie mitnehmen müssen, unaufgearbeitet ins Erwachsenenleben? Oder ist das sozusagen ein narzisstisches Bedürfnis von Eltern zu sagen, mein Kind ist so besonders und ich brauche jetzt aber auch einen Stempel von der Gesellschaft, der sagt, mein Kind hat eben was auch immer für eine Diagnose. Und es ist zweischneidig. Es ist sowohl bei Kindern und bei Erwachsenen beides. Es ist natürlich gut, dass wir ein viel stärkeres Bewusstsein für auch mentale Gesundheit haben. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier wacher und sensibler werden. Aber es gibt halt dann, es ist sicher beides. Es ist sicher auch eine Form von, Haller hat quasi uns als Gesellschaft eine narzisstische Persönlichkeitsstörung andiagnostiziert und hat gesagt, das ist einfach ein eigentlich einmal pathologisches Krankheitsbild zu etwas geworden, was mittlerweile alle leben. Dass diese Ich-Bezogenheit aus vielen Gründen einfach sehr dominant und auch normal geworden wird. Und es ist eine Frage, die ich im Podcast für mich nicht beantworten konnte. Wie organisiert man eine Gesellschaft, in der alle sehr auf sich selbst bezogen sind, in der jeder pocht darauf, seine eigene Vorstellung von Welt und von Normalität zu haben? Wie organisiere ich in so einer Welt politische Entscheidungsprozesse? Wie schaffe ich gemeinsame Rahmenbedingungen für lauter pathologische Individualisten? Also das ist eine Schattenseite, ist eine Entwicklung, die, glaube ich, prinzipiell total gut ist, aber wo wir noch keine neue Normalität gefunden haben, wie wir damit umgehen können. Ich glaube, das schlägt einfach momentan sehr in eine Richtung aus.
Du hast es schon jetzt vorgebracht. Normalität ist auch politisch. Und jetzt tauchen wir doch mal voll ins Politische ein. Und wir haben ein Wahljahr. Im Herbst sind Nationalratswahlen und wir hatten ja schon zum Beispiel den Bundeskanzler, der diese Frage sozusagen der Normalität auch thematisiert hat. Und auch da würde mich interessieren, wie ist es eigentlich zu bewerten, wenn die Politik sagt, wir machen Politik für die normalen Menschen, wir sind für die normalen Menschen da und es wird dann auch so betont, dass diese Normalität so entscheidend ist und so wichtig. Und was wird damit erstens, meine erste Frage, mitgemeint? Was sind eigentlich die nicht normal sind? Und zweitens, warum, glaubst du, gibt es in der heutigen Zeit auch, weil die Politik macht ja dieses Signaling ja, weil es offenbar ein Bedürfnis gibt danach oder sie hoffen, dass die Wählerschaft darauf reflektiert. Warum ist es so, dieses Bedürfnis nach Normalität?
Das war eine Kernüberlegung, mit der ich überhaupt in das Thema hineingegangen bin, diese politische Debatte. Ich habe eine These gehabt am Anfang des Podcasts. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Normalität, auf die sich politische Parteien beziehen, eine Art von Beschwörungsformel ist. Zu sagen, hallo, das ist unsere Normalität, da ist das und das drin und wenn ihr auch findet, dass das eure Normalität ist, dann kommt und wählt uns. Also ich habe das empfunden als eine Form von Rekalibrierung von politischen Programmen. Aber wann ist eine Rekalibrierung notwendig? Normalität ist nie ein Thema, wenn sie da ist. Normalität ist immer nur dann ein Thema, wenn sie nicht mehr vorhanden ist. Und für die Politik wäre mein Rückschluss gewesen, dass es politischen Parteien nicht mehr gelingt, in einer diverser werdenden Welt mit mehr Parteien, ich meine, die zwei Großparteien, die es noch in den USA gibt, gibt es bei uns einfach schon lange nicht mehr, aber das ist auch eine relativ junge Entwicklung, dass Parteien einfach auf der Suche danach sind, was sie denn eigentlich für ein Programm anbieten wollen, um noch möglichst viele Menschen irgendwie unter einem Label zu vereinen. Bin mit dieser Frage dann auch zu meinen Gesprächspartnerinnen gegangen und habe sie auch gefragt, haben wir vielleicht hier eine Krise der Repräsentation? Gelingt es Parteien einfach nicht mehr, so viele Lebensentwürfe zu vereinen und zu einem Großen zu schnüren? Haben wir hier eine Repräsentationskrise? Und die Antwort war ja, teilweise. Natürlich ist es schwieriger für politische Systeme, diverse Gesellschaften abzubilden und hier haben wir schon gehabt, auch hier Entscheidungen zu treffen. Liz Hirn hat dann noch eingebracht, fand ich ganz spannend, dass sie das als eine Form von Selbstbefragung des konservativen Lagers empfunden hat, diese ganze Debatte, dass sozusagen das konservative Lager sagt, okay, jetzt, was ist eigentlich jetzt für uns normal? Das sehen wir auch an dieser Leitkulturdebatte. Auf der anderen Seite ist Normalität so politisch, weil hier Rahmenbedingungen vorgegeben werden, in denen wir unser aller Leben gestalten. Wenn ich jetzt sage, für mich ist es normal, voll berufstätig zu sein als Mutter, und dann lebe ich aber in einer Gemeinde, in der der Kindergarten um 12 Uhr zusperrt. Das sind politische Rahmenbedingungen. Dann kann ich tausendmal finden, was normal ist. Ich kann es nicht leben. Das heißt, hier kommt es in vielen Bereichen zu einem Gap zwischen Normalitätskonzepten, die auch in einer Bevölkerung, in einer bestimmten Schicht vorhanden sind und den Möglichkeiten, diese Normalitätskonzepte auch zu leben. Und das ist schwierig, weil diese Normalitätskonzepte zu ändern, sprich Kindergartenplätze zu schaffen, ist jetzt nichts, was man einfach mit einem Fingerschnippen macht. Und wir wissen auch alle, es gibt auch Kräfte, die das, wie soll ich sagen, unterbinden oder vielleicht nicht unbedingt fördern wollen. Diese politische Dimension taucht einfach auf mehreren Seiten auf.
Ist es nicht auch interessant zu sehen, dass aus dem, was du sagst, ja auch folgert, dass Politik letztendlich nichts anderes ist als auch die Verschiebung von Normen. Es war in den USA der 40er und 50er Jahre normal, dass Afroamerikaner strukturell diskriminiert wurden. Dann kam die Bürgerrechtsbewegung und hat es zum Thema gemacht. Und bis heute ist es auch, gibt es keine völlige Gleichberechtigung, würde ich sagen, aber man hat die Grenzen verschoben. Und heute ist es nicht normal, dass Menschen diskriminiert werden in den USA und sie können auch Rechtsmittel dagegen ergreifen. Wie erfolgreich oder nicht, kommt drauf an, aber immerhin. Dasselbe Menschen, die uns in Wien besuchen, sehen diese Ampeln zum Beispiel, wo diese Ampelpärchen sind, teilweise hetero, teilweise gleichgeschlechtlich. Und da könnte man auch sagen, naja, vor 20 Jahren wäre es unmöglich und undenkbar gewesen. Und da gab es Proteste gegen die Rosa-Lila Villa und ähnliches. Heute, diese Grenzen wurden auch verschoben und in Wien findet eine der größten Pride-Paraden statt und, und. Das heißt, diese Verschiebung von Normen ist eigentlich Politik.
Natürlich. Ja, sie ist politisch. Und Normen sind ja auch, wie du jetzt auch gesagt hast, etwas, was sich verändert im Laufe der Zeit, was historisch ist. Normen sind immer, also gerade diese gesellschaftlichen Normen, auch im Strafrecht, sind einfach etwas, das immer in eine Zeit gehört und das sich verändert. Da gibt es einfach Gesetze, die wir heute als sinnlos erachten oder die wir als absurd erachten, nur die verändern sich sehr, sehr langsam.
Wie geht es eigentlich mit der Normalität weiter? Glaubst du, dass dieser vielleicht Kulturkampf rund um Normalität intensiver wird, einfach weil vielleicht die einen in einer immer verwirrenderen, unübersichtlicheren Welt nach Normen dürsten und andererseits vielleicht der progressive Teil der Gesellschaft sagt, ja, wir sehen, wir können gewinnen, wir reißen immer mehr Mauern nieder, wir reißen immer mehr Normen weg.
Was die Normalität der Dinge betrifft, ist sicher so, dass hier das Netz an Normen und an Messpunkten immer feiner wird. Ich war ja im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen und hier gibt es einfach immer mehr Messpunkte. Also immer mehr Datenpunkte, die Normalität abbilden. Das geht sozusagen von, ich weiß es nicht, Sensoren, die irgendwo in der Welt verteilt sind. Ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie viele Sensoren da täglich abmessen, was wir in unserem Alltag machen, bis hin zu Fitness-Apps, wo wir quasi unser Normal abstecken. Da gibt es enorm viel an neuen, auch Normen, die sich daraus entwickeln. Weiß ich nicht, wer sagt, dass es normal ist, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, aber es ist irgendwie eine Norm, die sich festgesetzt hat. Das wird sicher mehr werden. Aber das sind sehr, sehr individuelle Geschichten. Meine Vermutung wäre, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung dafür, was für jemanden normal ist oder nicht, in sehr, sehr vielen Bereichen ins Individuelle übertragen. Das haben wir schon in der Pandemie gesehen, in diesem vielbeschworenen, geflügelten Wort der Eigenverantwortlichkeit. Das ist auch eine Tendenz in der Politik zu sagen, ja, dafür sind wir nicht zuständig, das müsst ihr euch bitte selber überlegen. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der sehr viele Normen vorgegeben sind, wo es einen ganz klaren Verhaltenskodex gibt, ich weiß es nicht, im Bergdorf meiner Kindheit war völlig klar, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was geht, was nicht geht. Das war überhaupt keine, da gab es gar keinen Zentimeter an Diskussionsspielraum. Und heute sind Kinder damit konfrontiert, dass sie sich überlegen müssen, vielleicht auch, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Das heißt, da ist irrsinnig viel passiert, zum einen. Also viel wandert ins Individuelle, in die persönliche Verantwortung. Das macht das Leben anstrengend. Das überfordert nicht nur Kinder, glaube ich auch, immer entscheiden zu müssen, was ich jetzt denke. Wenn das vorgegeben ist, hat es seine Vorteile. Natürlich hat es Nachteile, weil es viele Menschen, die sich schwer tun, mit diesen Normen ausgrenzt und benachteiligt und massiv diskriminiert. Das ist jetzt, ich will jetzt mich nicht hier für die starke Hand im Staat stark machen, ganz im Gegenteil. Aber es macht etwas mit uns. Es ist schwieriger, wenn wir diese individuellen Normen dauernd neu verhandeln müssen, mit uns und mit der Gesellschaft. Auf der anderen Seite sehen wir, dass durch Globalisierung und Internationalisierung wir zum Beispiel in der Industrie, in der Wirtschaft sehr, sehr viele neue Standards und neue Normen haben werden. Das ist unaufhaltsam, um globale Wirtschaft am Laufen zu halten. Also es ist auf einer Seite mehr Normen und weniger gleichzeitig. Aber es werden, glaube ich, die sozialen Normen wahrscheinlich weniger die großen gesellschaftlich geprägten sein, sondern wesentlich mehr individuelle.
Und ich will dich jetzt herausfordern, weil du hast jetzt genau das gemacht, worin wir Journalistinnen gut sind, nämlich einerseits, andererseits. Und jetzt muss ich dich herausfordern und sagen, okay, aber was willst du? Was will Judith Belfki? Welche Normen wünschst du dir? Welchen Umgang mit Normen wünschst du dir? Und du kannst jetzt nicht ausflüchten, einerseits, andererseits, sondern was wäre aus deiner Sicht die ideale Welt der Normen? Wie würde sie aussehen?
Also die ideale Welt der Normen schafft es, eine Gesellschaft zu akzeptieren, dass Normen etwas sind, das unterschiedlich sein kann von Mensch zu Mensch. Und schafft es irgendwie, eine Gesellschaft zu organisieren, in der sehr, sehr viele Normalitätskonzepte Platz haben. Du kannst natürlich sagen, das ist auch ein Ausweichen. Aber das ist eine Entwicklung, die ich beobachtet habe und in eine Richtung, in die es geht. In einer idealen Welt haben wir die Möglichkeit, unsere Normen so zu setzen, dass wir unsere Veranlagung, unsere Persönlichkeit damit leben können, dass wir ein Leben führen können, das uns nicht einengt und nicht beschneidet, aber auch den anderen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Normalitätskonzepte zu verwirklichen. War das zu allgemein?
Nein.
Zu philosophisch oder?
Nein, aber du kannst
nicht entweder oder gesagt.
Du hast nicht entweder oder gesagt, du kannst trotzdem nochmal versuchen, was willst du? Du hast dich jetzt mit Normalität beschäftigt, monatelang, und du hast jetzt die Kompetenz, vielleicht zu urteilen, und ich glaube, du hast sie. Was soll normal sein?
Ich bleibe dabei. Es soll normal sein, dass jeder für sich selber entscheiden kann, normal zu sein und dabei andere nicht einschränkt in den eigenen Vorstellungen von Normalität.
Perfekt. Ich bin jetzt neugierig geworden durch deinen Podcast und bin schon sehr, sehr gespannt, welchem Thema wirst du dich als nächstes widmen? Was werden wir hören?
Die zweite Staffel wird nicht unkomplizierter und es wird auch nicht weniger politisch, auch wenn das auf den ersten Blick überraschen mag. In der zweiten Staffel von Futurum Exactum wird es darum gehen, wie wollen wir künftig lieben?
Lieben.
Lieben. Es geht auch dezidiert um die, ich sage jetzt mal, romantische Liebe, auch wenn das ein problematischer Begriff ist.
Wird es auch um Sex gehen?
Ja. Es wird auch, man kann auch über Sex reden, ist auch möglich, ja. Wird auch um Sex gehen.
Es klingt auf alle Fälle spannend. Vielleicht willst du uns trotzdem noch ein, zwei kleine Leckerbissen hinwerfen, was wir denn hören werden, was wir denn erwarten können. Weil das klingt doch schon mal ganz interessant. Liebe, Sex, Leidenschaft, das sind die Themen, die uns doch alle von früh an, von der Pubertät bis spät ins Grab begleiten.
Bis ins Grab ist eine, also.
Bis fast ins Grab. Ich hoffe doch. Wenn wir aufhören zu lieben, dann können wir genauso gut in der Grube liegen.
Ich habe eher Fragen momentan. Mich interessiert, wie wir Beziehungen künftig leben werden. Ob sich unsere Konzepte davon, was wir als normal erachten, in Beziehungen auffächert. Dieses Konzept, das wir lange hatten von Mann, Frau, Ehe, ist eins, das sozusagen relativ viele andere Möglichkeiten ausschließt. Wie weit sind wir da als Gesellschaft? Ich finde natürlich auch die Frage interessant, inwieweit auch eine geschlechtliche Identität hier eine Rolle spielt. Was macht das mit der Liebe? Macht uns das freier, wenn wir einander als Individuen begegnen, die jetzt nicht mit Geschlechterklischees und Rollen beladen sind, wo Erwartungshaltungen dahinter stecken? Was sind auch politische Rahmenbedingungen, wie wir Liebe leben können? Mit was für Fragen kommen Paare zu einer Paartherapeutin? Auch zu einer Sexualtherapeutin interessiert mich. Wie funktioniert Liebe biochemisch, möchte ich gerne wissen. Was macht Digitalisierung mit Liebe? Können wir einen Roboter uns als intimen Partner vorstellen? Diese Fragen möchte ich gern, denen möchte ich nachgehen.
Was ist normal in der Liebe? Wird es auch diese Frage geben?
Also ich habe heute ein Vorgespräch geführt mit einem Mediziner zu diesem Thema und er hat gesagt, Liebe ist evolutionär bedingt ganz klar ein Mechanismus, ein sehr starker, der zur Arterhaltung dient. Also ich würde sagen, ja, sie ist völlig normal.
Gut, so will ich das Gespräch aber nicht beenden, sondern ich hätte noch gern etwas mit mehr Spice und Würze. Das heißt, sag noch das, worauf ich mich am meisten freuen kann. In der nächsten Staffel.
Ich bin schon sehr gespannt darauf, ob die Thesen, die die KI-Tools mir geliefert haben, stimmen. Und die haben ein paar Thesen aufgestellt, die ich wirklich spannend finde. Und eine davon macht mir Hoffnung und ich sage es jetzt romantisch, was Liebe sein könnte und was sie tun könnte in der Welt. Und zwar steht die These im Raum, dass Liebe und Beziehungen multikultureller und diverser werden könnten. Und wenn wir jetzt davon gesprochen haben, dass Normen und Normalität sehr viel im individuellen Bereich ausverhandelt werden müssen, dann steckt da eine Hoffnung drinnen. Wenn es viele Beziehungen und viele von dieser starken Emotion getriebene Begegnungen zwischen Menschen gibt, die unterschiedliche Normalitätskonzepte haben, dann könnte vielleicht doch noch Shakespeares Romeo und Julia gut ausgehen und dann könnte vielleicht Liebe diese Kraft sein, die diese unterschiedlichen Normalitätskonzepte unterm Strich zusammenführen wird und für mehr Verständnis und Toleranz führen könnte und dann könnte Liebe diese revolutionäre Kraft sein, die die Welt zu einem besseren Ort macht.
Meine letzte Frage, was liebst du am Podcast machen?
Ich liebe diese Intimität des Nachdenkens. Was ich am Podcast machen liebe, ist, dass es die Möglichkeit gibt, hier dramaturgisch ganz anders zu arbeiten und diese Idee eines Kaleidoskops zu sagen, ich habe hier ein Thema, das ich mir dann von 10 Perspektiven anschaue und die dann auf einmal in ein etwas packe. Ich wüsste kein anderes Medium, in dem das möglich sein kann.
Judith, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir sind am Ende dieser ersten Nachdenkreise angelangt. Es ist eine Fülle an philosophischen, politischen und soziologischen Anregungen, Erkenntnissen und Eindrücken, die ich aus dieser ersten Staffel mitnehme. Dass wir uns mit einfachen Antworten nicht zufrieden gegeben haben, hat meinen Horizont immer wieder erweitert, ja vielleicht sogar aufgesprengt. Viele vorgefasste Meinungen sind dabei fein klirrend zu Bruch gegangen. Und die Splitter haben sich zu einem funkelnden Kaleidoskop der Komplexität zusammengesetzt, mit vielen bunt schillernden Gedankensteinchen. Ein besonders schillerndes Mosaik aus solchen Gedankensplittern gibt es als Zugabe. Kommende Woche könnt ihr das ganze Gespräch mit der Philosophin Liz Hirn als Sonderfolge hören. Wir haben in einigen Folgen dieser Staffel schon vorbeigeschaut an meinem Küchentisch, immer wieder hineingehört in diesen Gedankenaustausch. Bei Kaffee und Apfelstrudel haben Liz Hirn und ich dabei einen Großteil der Themen der ersten Staffel wie in einem Zeitraffer durchgedacht, in einem durchaus hitzigen philosophischen Ping-Pong. Danach zieht diese Nachdenkkarawane weiter zum nächsten Thema, bei dem sich alles um die Frage dreht, wie wir künftig lieben werden.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.